Freitag 22.
Aha.
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 Tausende Seniorinnen rutschen in die Armut ab. Armut im Alter. Das Drei-Säulen-Modell als reine Theorie. Arme Rentner wollen lieber mehr AHV als Ergänzungsleistungen. Warum? Die Mär von den armen Rentnern. Selbst im Ruhestand wächst ihr Vermögen weiter. Das sind ein paar Schlagziele, die ich in den letzten Tagen gefunden habe zu unserem Thema von der Abstimmungen vom 3. März über die AHV-Vorlagen. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch vor den AHV-Abstimmungen. Wir reden heute über das Thema, wer ist denn pensioniert und gleichzeitig arm? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Peter Buri-Folat. Er ist Leiter von der Kommunikation bei Prosenektut der Schweiz. Herzlich willkommen, Peter Buri.
Ja, guten Abend miteinander.
Ja, meine erste Frage ist, wo sind Sie ganz persönlich mit Menschen oder von Menschen betroffen im Pensionsalter, die selber knappe Mittel haben?
Es ist natürlich so, dass die Leute mir alle begegnen, also ich persönlich auch. Also ich weiss jetzt zum Beispiel von meiner Mutter, die nicht EL hat, aber durchaus auf das Geld schaut. Erstens, weil sie sich gewöhnt ist und zweitens, weil sie weiss, dass das einfach gerade aufgeht, aber jetzt nicht grosse Sprünge machen kann. Und wenn ihr auch vielleicht einkaufen in eine Scope, in eine Migros, vielleicht auch in einem Aldi oder einem Lidl, seht ihr natürlich viele Leute, die im Pensionsalter sind, eher 75 plus, wo man klar sieht, dass die zum Beispiel eben entweder eine Aktion im Körbli haben oder andere Sachen, die klar nicht hochpreisig sind. Also es ist ein bisschen allgegenwärtig.
Aber das sind ja so die Wahrnehmungen, die Sie machen. Wie sehen Sie das jetzt? Wie tun Sie diese Wahrnehmungen einordnen jetzt von Ihrer, ich sage jetzt mal, professionellen Seite her, von Prosenektut her? Ist das eine normale Wahrnehmung? Ist das etwas Außergewöhnliches? Wie tun Sie das einordnen?
Also, es ist ja so, das ist ja die gefährliche, persönliche Evidenz, oder? Die man hat aus der eigenen Beobachtung. Umso mehr ist es wichtig, dass man eben befragt, dass man versucht, das irgendwie, darzustellen, dass es irgendwie korrekt ist, repräsentativ, wie das so schön heisst. Und da haben wir natürlich sehr stark auch geforscht in diese Richtung. Oder wir haben einen Altersmonitor, wo wir genau die Frage gestellt haben, den Leuten. Und zwar nicht, fühlt ihr euch arm oder seid ihr arm, sondern wir haben sie gefragt, wie viel habt ihr Einkommen im Monat, respektive die andere Frage, die wichtig ist, war, wir haben gefragt, könntet ihr euch eine Anschaffung sofort von 2'000 Franken leisten? Und diesbezüglich, das ist nachher sehr spannend gewesen, die Antworten, oder?
Und was hat sich ergeben? Das nimmt mich jetzt auch Wunder.
Also, wir können sagen, dass heute etwa 300'000 Leute im Pensionsalter in der Schweiz von Armut betroffen sind, respektive an Armutsgrenze sind. Das sind Leute, die müssen sich wirklich im Alltag einschränken. Das heisst nicht, dass sie gefühlt ihnen schlecht geht, aber sie sind doch betroffen von dieser Einschränkung. Da reden wir noch nicht von denen, die irgendwie das Vermögen schauen wir nicht gross an, weil das ist ja zum Teil angelegt. Vielleicht wohnt man sogar in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus, aber kann das nicht verkaufen. Aber die Rente ist sehr klein. Also es geht wirklich darum, wie viel habe ich im Portemonnaie und was kann ich mir sofort leisten. Und das sind 300'000 Menschen.
Um ein Bild davon überzukommen, wie viel von allen Leuten, die pensioniert sind, sind 300'000 etwa wie viel?
Ja, wir haben etwa 1,7 Millionen Leute im Pensionsalter in der Schweiz. Und ihr seht, es sind rund etwa jede achte, das ist man, es kommt auf gewisse sagen, auch jede fünfte Person. Wir sagen, es sind etwa 12,5-13%. Vielleicht, was noch spannend ist, nimmt die Zahl zu, im Verhältnis nicht. Die bleibt relativ stabil. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren bei Prosenektut und die ist immer ziemlich genau gleich gewesen. Jede achte Person ist arm oder kann man als arm bezeichnen. Wo es aber Veränderungen gibt, ist natürlich die Anzahl. Aber das hat damit zu tun, dass natürlich immer mehr Leute in Summe im Pensionsalter sind. Also nimmt die effektive Summe von armutsbetroffenen Leuten natürlich zu.
Jetzt aus Ihrer Sicht von Prosenektute, was gibt es denn für Massnahmen oder was kann man machen, um die Zahl trotz allem kleiner zu machen? Also scheinbar ist das nicht so einfach.
Ja, das ist eine grosse Frage. Also vielleicht grundsätzlich kann man sagen, eine Biografie von jemandem, der armutsbetroffen ist im Alter, der ist ziemlich sicher auch schon Limit gewesen, in der Regel im Erwerbsleben. Das zieht sich durch ein ganzes Leben. Das ist eine ziemlich klare Biografie. Natürlich gibt es Verwerfungen im Laufe des Lebens, die einem auch die Altersarmut besprechen können. Ein Todesfall, sprich eine Scheidung, andere schreckliche Ereignisse wie eine Krankheit. Das gibt verschiedene Einflussfaktoren, die dann einen Einfluss haben. Von diesen 300'000 Leuten kann man davon ausgehen, dass rund etwa 40'000 bis 50'000, die nennen wir auswegslos arm. Das bedeutet, die haben eigentlich, die können sich die 2'000 Franken nicht leisten. Die haben auch nicht irgendwie noch eine Immobilie, die sie vielleicht selber bewohnen, oder ein Sparnis, sondern die haben einfach nichts. Und dort kann man nur Direkthilfe in dem Sinn, dass man schaut, dass sie genug EL bekommen, dass sie ihre Krankenkasse können zahlen, dass sie in einer Wohnung wohnen und dass sie natürlich entsprechend auch im Lebensbedarf unterstützt werden. Dort ist die EL, zum Teil auch Sozialhilfe, individuelle Finanzhilfe, einfach quasi das Überleben sichern. Entschuldigung?
Ist schon gut.
Und die anderen dort kann man gewisse Weichen verbessern, aber grundsätzlich ist dort auch vorzeichnet, dass die nicht eigentlich aus dem System rauskommen. Wo man natürlich früher kann ansetzen kann, das ist im Erwerbsleben, oder? Was sind Kriterien, dass ich grosse Chancen habe, in die Altersarmut abgeleitet? Das ist aktuell, wenn ich in Niedriglohnsegment arbeite. Sprich, sei das in Gastronomie, in Facility Management, also beim Putzen, zum Teil auch im Pflegeberuf. Und was ganz wichtig ist, in niedrigen Pensen. Das sind alles sehr, sehr gefährliche Entwicklungen, weil wenn ich in niedrigen Pensen arbeite, kann ich zum Teil einfach auch keine zweite Säule ansparen. Also da bin ich fast angewiesen darauf, dass die AHV und die EL muss länger.
Also das heisst, man könnte fast schlussfolgern, die Armut im Pensionsalter hat viel damit zu tun, dass ich beispielsweise keine zweite und dritte Säule machen
kann. Das kann man so sagen, weil arm ist das eine monetäre, oder? Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Leute im Tessin sich weniger arm fühlen, aber de facto im Schnitt weniger zur Verfügung haben. Das ist zum Teil auch noch, wie wird das wahrgenommen, wie wird das gefühlt. Aber so kann man es sagen, ja. Es ist tatsächlich so.
Das heisst eigentlich, dass das unser Dreisäulensystem zwar spannend ist und in sich stimmt, aber gleich nicht für alle realisierbar ist.
Grundsätzlich ist das Konzept der drei Säulen ja eigentlich sehr schlau, weil man versucht es eben, wie es sagt, auf mehrere Beine zu stellen, dass man nicht von etwas abhängig ist, das vielleicht kollabieren kann. Und es ist tatsächlich so, oder? Wir alle haben nicht die gleichen Voraussetzungen im Leben, oder? Also, das fällt wie bei sozioökonomischen Gegebenheiten an. Also, wo bin ich hineingeboren? Erbe vielleicht sogar mal. Nachher natürlich der Bildungsstand, ganz wichtig. Und natürlich immer auch noch das Geschlecht hat einen Einfluss, wie sich mein Leben entwickelt. Und die Chancen sind von Anfang an nicht gleich verteilt. Obschon, dass natürlich das Dreisäulensystem eigentlich davon ausgeht, in einem prosperierenden Land, also wie die Schweiz, wo die Wirtschaft eigentlich gut läuft, dass für alle sollte möglich sein, dass im Alter eben genug ist. Ist auch übrigens wirtschaftspolitisch sehr wichtig, oder? Nämlich, dass man für die Grossmehrheit der Seniorinnen und Senioren, also jetzt respektive von uns Jungen, kann ein Zukunftsbild malen, das positiv ist, oder? Weil, wenn ihr jetzt wisst, ja, jetzt muss ich arbeiten, das Leben lang, aber eigentlich lohnt es sich nicht, weil mit 65 kann ich eh nicht mehr. Das hat einen Einfluss auf die Schaffenskraft der Bevölkerung. Und darum ist es natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, dass man eine gute Altersvorsorge hat. Und die drei Säulen sind eigentlich so konzipiert, dass das funktioniert. Es braucht einfach Anpassungen. Und es braucht in dem Sinn gewisse Hilfssäulen wie die EL, die eben für die, die durch alle Netze fallen, können aufgefangen werden.
Wie ist denn das? Sie haben die soziale Ungleichheit angesprochen, jetzt im Erwerbsalter. Nimmt denn die zu oder ab, wenn die Leute pensioniert werden?
Das ist immer noch schwierig zu beurteilen. Es gibt zum Beispiel Biografien, die tatsächlich wenn sie nachher die AHV überkommen und Ergänzungsleistung besser gestellt sind, als wenn sie irgendwie am Schluss noch irgendwie arbeitslos waren, ausgesteuert wurden und von Sozialhilfe müssen leben, aber vielleicht vorher ein bisschen etwas ansparen in der zweiten Säule. Für das haben wir die Überbrückungsrente, oder? Jetzt eingeführt, oder die Überbrückungsleistungen. Sie ist eigentlich keine Rente. Das kann tatsächlich sein, dass sich die Situation in der Pension ein bisschen verbessert. Aber grundsätzlich ist schon vorzeichnet im Erwerbsleben, wie es ist. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sehen, die zwei Säulen sind so konzipiert, und das ist dann nachher ein Number Game, eine rechnerische Geschichte, dass man 60% vom Erwerb, den man hatte, als erwerbstätige Person im Alter hat. Also so ist es eigentlich rein theoretisch konzipiert, dass AHV und Pensionskasse 60% vom Erwerb als erwerbstätige Person gewährleisten. Wenn ihr das jetzt schaut, oder, wie gross das durchschnittliche Einkommen ist in der Schweiz, und davon 60% seid ihr halt schon eher bei 3.000, 4.000 Franken und nicht bei 5.000, 6.000 Franken.
Ja, jetzt die Menschen, die arm sind im Alter, wo mache ich die grösste Einschränkung? Also wo zeigt sich das für die am besten?
Also es gibt so ein die Kaskade des Grauens oder die Kaskade der Armut im Alter. Oder? Das Erste ist, wo sie sich einschränken, ist meistens in dem, dass sie die sozialen Kontakte einschränken, dass sie eben vielleicht nicht mehr Kaffee trinken oder eben vielleicht sich das Billett für den Zug nicht mehr leisten und sich eher anfangen zu isolieren. Etwas Zweites, was auch viele machen, sind gewisse Rechnungen nicht mehr zahlen, die nachher problematisch werden, wie Krankenkassen oder natürlich dann nachher auch bei ihren Kleidern Einsparungen machen und sich keine neuen Kleider machen und schon gar keine neuen Anschaffungen. Und jetzt stellen wir auch wieder mehr fest, dass nachher zum Beispiel bei der Heizungskosten respektive, dass man die Wohnung ganz kühl hat und dass man nicht zu viele Nebenkosten hat in der Wohnung. Also Essen, Wohnen, soziale Kontakte, das sind die Sachen, die man sehr schnell einspart.
Und wenn Sie jetzt so anschauen, über die ganze Zeit, wie Sie jetzt, also Sie kennen die Prosenektuten schon lange, Sie kennen das Segment der älteren Leute schon lange, welche Hilfe zeigt sich da als am wirkungsvollsten?
Also wir haben ein fantastisches Modell mit der Ergänzungsleistung, das wirklich sehr zielgerichtet individuell angepasst werden kann und eigentlich so konzipiert ist, im Grundsatz, dass eben man über die Armutsgrenze rauskommt und eigentlich sollte irgendwie ein Leben führen, das würdevoll ist. Für das sind sozial, für die CDL konzipiert. Zudem hat man noch ein zweites Gefäß, das sind die individuelle Finanzhilfe, die ihr könnt beanspruchen, wenn ihr jetzt zum Beispiel vielleicht eine Anschaffung braucht, einen Rollator, ein Gebiss, vielleicht auch mal ein Abonnement für irgendjemanden zu besuchen. Dort gibt es auch noch die individuelle Finanzhilfe. Und, Thema von der EL ist natürlich so, dass die relativ komplex ist zum Überkommen. Die steht allen zu gut. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich so, dass man das Gefühl hat, es sei eine Sozialhilfe. Aber es ist eben keine Hilfe, sondern es ist eben eine ergänzende Leistung zur AHV, wo man zu gut hat und wo jedem zu gut ist oder zusteht, wo eben quasi unter die Schwelle geht. Und das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir halt entweder auch bildungsfernere Leute haben, die von Armut betroffen sind. Also brauchen die klaren Support. Und wir stellen oft fest, dass gerade bei Beratungen bei uns, dass die Leute viel zu spät kommen zu uns, dass sie schon viel früher hätten können EL beziehen und durch das eigentlich viel zu lange zugewartet haben und vielleicht dann auch schon gesundheitliche Einschränkungen haben, die es vielleicht so hat vermieden gegeben.
Aber im Zusammenhang mit Ergänzungsleistungen wird ja oft auch von der Scham geredet. Also die Leute schämen sich, ja irgendwo hinzugehen und um Hilfe zu bitten. Stellen Sie das auch fest?
Wir haben tatsächlich jetzt noch eine Generation, die haben die Schweiz, wie sie heute ist, in den Grundfesten aufbauen, oder? Die haben ja ihre Eltern gehabt, die quasi die Nachkrieggeneration, wo der Aufschwung war, wo man mit ehrlicher Arbeit hat können, sehr viel prägen, ein gutes Leben führen. Man hat selber zu sich geschaut, also so der schweizerisch-liberale Stolz, oder? Der ist sehr tief verankert bei dieser Gesellschaftsschicht, die momentan in der Pension kommt. Das ändert sich aber langsam, oder? Mit den Babyboomer. Wir reden so klischiert so von den 68er, von den Revoluzzer. Das sind natürlich nicht alle so gewesen. Aber die haben eine andere Sichtweise auf den Staat und sind auch schneller bereit, vielleicht mal Hilfe von öffentlicher Hand entgegenzunehmen. Aber es ist tatsächlich so, die Generation 80 plus, die hat Mühe, dort etwas, was ihnen jetzt gut steht, zu beantragen. Wir rufen immer auf, wir helfen mit, wir tun EL sehr stark propagieren und es ist eben sehr ein wirkungsvoll und wichtiges Mittel. Leider mit der EL-Reform ist so ein bisschen bei gewissen Sachen Sparhammer angesetzt worden, wo man vielleicht jetzt wieder rückgängig machen
kann. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, es gibt, sagen wir mal so, wie zwei grosse Sachen gegeben bei der Ergänzungsleistungsreform. Wir haben gesagt, ja, wie viel Vermögen dürfen denn die Leute noch haben, bis die Ergänzungsleistung darf gezahlt werden? Also, wie viel muss verbraucht werden? Und die andere Frage war, wie fest ist das Vermögen verbraucht worden in der Vergangenheit? Das sind zwei Ebenen, wo man politisch klar hat gesagt, das tut man berücksichtigen. Also, ihr dürft noch 100.000 Franken Vermögen haben, dass ihr eher berechtigt seid. Wenn ihr mehr habt, müsst ihr zuerst das aufbrauchen. Das ist grundsätzlich, oder wenn ihr es eben in den letzten 10 Jahren euer Vermögen verschenkt habt oder verhältnismäßig fest aufgebraucht habt, es kann sein, dass ihnen das gestrichen wird. Dort sagt eigentlich quasi Politik und der Staat, ist es ein Auftrag von der öffentlichen Hand, so jetzt ganz provokativ, Erbe zu schützen. Oder könnte man das auch anders machen? Das ist der ganz eine Aspekt. Das ist eigentlich, kann man sagen, noch vernünftig, oder? Es ist nicht die öffentliche Hand, die muss schauen muss, dass möglichst viel vererbt werden kann. Jetzt in diesem Segment. Die zweite Ebene, das ist, dass man beim Lebensbedarf das so ein bisschen schwieriger gestaltet hat, dass man den abgesetzt hat. Und das ist natürlich ein grosses Problem. Und dort finden wir, der Lebensbedarf ist das, was neben Wohnen und neben der Krankenkasse anfällt. Und dort hat man klare Abstriche gemacht. Und das müssen wir unbedingt wieder anpassen, dass wir da schneller noch und besser helfen können.
Was haben Sie den Eindruck, warum passiert gerade das Letztere durch Leute, die ja an und für sich genug haben, mindestens die, die in der Politik sind? Woher kommt das?
Die müssen natürlich sehen, dass das ein grosser Budgetposten ist, der Ergänzungsleistungen. Wir reden von rund 4 Millionen. 4 Milliarden, pardon. Wäre ja schön, dass es nur 4 Millionen wäre. 4 Milliarden. Und da kann man natürlich schon sagen, vielleicht müssen wir dort ansetzen. Was aber wichtig ist, es ist natürlich auch eine grundsätzliche Haltung oft von Politik. Jetzt hört man das zwar ganz anders. Also wir hätten die Diskussion bei der EL-Reform gerne jetzt geführt, wo zum Beispiel die Gegner von der 13. AHV führen, nämlich wie sie die EL loben und auch gute Ideen hat, wie man da die Ausbau machen könnte. Das hat dann, wo man die Reform gemacht hat, gut, das muss man Fairheit halber sagen, es sind ja nicht mehr genau die Personen, die jetzt in Bundesbahn sind, aber trotzdem, dort hat man weniger, ist man weniger sozial gewesen. Das ist einfach eine Feststellung. Und das ist auch so ein bisschen unsere Befürchtung von Prosenektuten, dass nach dem 3. März, weil das Leben geht ja weiter, es gibt den 4. März, oder? Und, dass dort nachher natürlich zum Beispiel, also die 13. Rente angenommen wird oder abgelehnt wird, dass man eigentlich in beide Seiten das vielleicht wieder nachher negative Konsequenzen kann haben für die 300'000 Armutsbetroffenen. Oder? Also ja. Ich würde das schnell ein bisschen skizzieren, weil es ein bisschen komisch klingt.
Ja, gern.
Wird die 13. Rente angenommen, kann man natürlich die Haltung halten, okay, jetzt haben wir ja die EL, so wie sie ist, plus die 13. Rente, das sollte ja eigentlich länger für die armen Senioren. Wir wissen aber, die hat für die 300'000 nicht wirklich eine massive Verbesserung von ihrer Problematik zur Folge. Das ist einfach so, das kann man nicht anders interpretieren. Klar, es ist ein bisschen mehr. Wenn die 13. AHV-Rente abgelehnt wird, werden wahrscheinlich die Leute, die jetzt sagen, dass man bei EL muss irgendwie kulanter sein, vielleicht einfacher machen, sofort natürlich sagen, da könnte es auch Missbrauch geben und die Sparbemühungen, wir haben ja heute wieder gehört, dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter gesagt hat, man muss sparen, der Bund muss sparen, dass das dann vielleicht vergessen geht, was man jetzt gesagt hat. Und dann nachher gleichwohl wieder relativ ähnlichen Zug fahren wird. Also ihr seht, es ist ganz, ganz wichtig, dass die EL unabhängig vom Resultat am 3. März unbedingt in Zukunft gestärkt wird. Und das ist unser Engagement und dort setzen wir uns ein.
Aber ich höre schon, es ist ein Spannungsfeld zwischen den Leuten, die in der Politik entscheiden, obwohl sie viel Bezug zu älteren Menschen haben und dem, was dann tatsächlich auch für die älteren Menschen gemacht wird.
Also das ist dann nachher auch wieder ein bisschen individuell, kantonal sogar unterschiedlich, oder? Wir haben wirklich Kantone, die sehr, sehr viel machen in diesem Bereich, wo aber zum Beispiel jetzt nicht wirtschaftlich top sind. Und andere könnten mehr machen von ihrer wirtschaftlichen Potenz und andere sind wirtschaftlich potent, die machen viel. Und dann gibt es auch solche, die sind wirtschaftlich nicht potent und machen auch weniger. Das ist sehr unterschiedlich, ja.
Aber die EL ist kantonal geregelt und das ist natürlich im Verhältnis beispielsweise zur AHV durchaus ein grosser struktureller Unterschied.
Nein, die EL ist nicht kantonal geregelt, sie ist national geregelt, vom Bund aus. Das sind quasi Bundesgelder, die dort reinfließen. Aber die Kantone haben die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen auszahlen. Zum Beispiel der Kanton Zürich macht das, in gewissen Fällen haben die zusätzliche Leistungen.
Und das ist natürlich dann für ältere Menschen, die das brauchen, unter Umständen sehr wirkungsvoll und hilfreich für ihr Leben.
Ist elementar, weil es sehr zielgerichtet ist. Also eben, wenn ihr plötzlich wisst, dass die Krankenkasse zahlt ist und dass eure Wohnung auch zahlt ist, ist das schon eine riesen Entlastung. Und wenn ihr dann wisst, dass irgendwie die gut beraten sind von Prosenektut oder ihrer Ausgleichskasse, hat es sofort auch wieder einen Einfluss auf die mentale Gesundheit von diesen Leuten und somit auch auf den gesundheitlichen Zustand von diesen Menschen, respektive auf die Lebensqualität.
Sie haben vorhin noch das Stichwort Missbrauch von Leistungen angesprochen. Das ist ja etwas, das auch immer wieder in der öffentlichen Diskussion auftaucht. Wie schätzen Sie das ein? Wie stark werden die Leistungen wie eine EL oder auch sonst fälschlicherweise beansprucht oder werden falsche Angaben gemacht?
Bei 220'000 Menschen, die EL bekommen, kann man nicht davon ausgehen, dass vielleicht jemand zu viel bekommt. Das weiss man nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das System sehr gut überwacht ist. Es sind immer individuelle Abklärungen. Es ist nicht einfach ein Fonds perdu, bekommen die Geld. Und es ist komplex und die müssen gut nachweisen, dass die wirklich berechtigt sind. Der Missbrauch ihrer Ergänzungsleistung ist eben nicht eine Sozialhilfe, sondern ist wirklich eine Ergänzungsleistung, der ist praktisch null. Den gibt es eigentlich nicht.
Das heisst, das sind unter Umständen dann auch falsche, sage ich mal, Bilder, die dann da auf Menschen projiziert werden, die eigentlich gar nicht...
Die Diskussion kennen wir halt so ein bisschen aus der aus der Sozialhilfe-Thematik, oder? Mit den Sozialdetektiven, wo man tatsächlich Leute hatte, die kriminelle Energie hatten. Das ist etwas, wo natürlich immer Leistungen von öffentlicher Hand irgendwie ein bisschen angehaftet werden. Und ja, wenn man jetzt sieht, wie diskutiert wird, und zwar links wie rechts im Moment rund um die Vorlagen, merkt man manchmal, da wird sehr grob diskutiert und manchmal werden Fakten verdreht. Und so kann man auch durchaus populistisch irgendwie irgendeine Missbrauchthematik andichten, die natürlich in dem Sinn so wir nicht feststellen. Im Gegenteil, es sind oftmals Leute, die es wirklich bitter nötig haben.
Was, wenn Sie jetzt, ich sehe, wir kommen langsam gegen das Ende von unserer Zeit. Was haben Sie den Eindruck, woher kommt das, dass man so ein Misstrauen hat gegenüber Menschen, die ein Anrecht geltend machen? Ehel ist ja das Anrecht, das ist ja nicht einfach nur ein Almosen. Woher kommt das Misstrauen?
Ich weiss nicht, ob das allgegenwärtig ist, ob das wirklich, ich sage jetzt mal, eine Mehrheit ist bei der Bevölkerung. Ich glaube einfach, es ist halt einfach eine emotionale oder eine kommunikative Art, irgendwie das Thema am Leben zu erhalten, eigene Meinungen durchzudrücken. Ich habe das Gefühl, also, und das wissen wir, dass grundsätzlich die EL für die Leute, die es wirklich ein Leben lang gearbeitet haben und wirklich das nötig haben, nicht umstritten ist. Im Gegenteil, die hat eine grosse Anerkennung, und zwar von Jung und Alt. Das Thema ist viel mehr, dass natürlich immer auch solche Themen oftmals aufgeladen werden und den entsprechenden Agenden sollten dienen. Und da tut man oftmals auch so ein Misstrauen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Gesellschaft misstrauisch ist gegen unsere Altersvorsorge im Sinne von, dass da ganz viel Schindluderei getrieben wird. Im Gegenteil, wir glauben an die drei Säulen. Wir sehen das auch bei den Jungen. Das ist etwas, wo man daran glaubt. Also man hat die Vision noch, dass man mal in die Pension gehen kann und dass noch etwas rum ist.
Ja, ich schaue auf die Uhr. Es ist wirklich schon bald Zeit, wenn ich so am Schluss das für mich zusammenfassen. Was denken Sie, was dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über drei Säulen Altersvorsorge diskutieren, wenn wir an die älteren Menschen in unserer Gesellschaft denken, was müssen wir im Kopf behalten?
Jetzt bin ich froh, dass Sie mich nicht gefragt haben, ob Sie abstimmen am 3. Da bin ich noch glücklich drüber. Was wir sicher, wir sind ja hier so ein bisschen im philosophischen Ecken, wir sind die Altersvorsorge ist nicht einfach etwas, wo eigentlich ist drei Säulen falsch. Das ist viel zu statisch, oder? Die Altersvorsorge ist ein agiles Instrument, wo konstant muss ajustiert werden, wo man muss dran arbeiten, darüber diskutieren. Und das hört nicht auf. Demografie ist ein spannendes Ding. Sie ist aber auch Ausdruck von einer erfolgreichen Gesellschaft, dass wir so alt dürfen werden. Und das bedingt, dass man diskutiert, dass man agile Lösungen findet und dass man immer wieder ajustiert. Und wird nie aufhören, wenn es eingefroren wird, wenn man dogmatisch wird oder plötzlich dogmatisch nur noch agiert, wird das der Untergang sein von unserer Altersvorsorge. Darum ist es wichtig, dass man dieser Agilität Rechnung trägt und immer wieder in Diskurs geht.
Danke vielmals, Peter Buri. Das nehmen wir sehr gerne auf, dass wir im Gespräch bleiben, gerade über die Art und Weise, wie wir unser Alter sichern wollen. Ich glaube, da ist auch jede Generation wieder dankbar, dass sie frisch mitdiskutieren kann. Herzlichen Dank, Peter Buri, Kommunikationschef von ProSenectute, für Ihre Gedanken heute Abend.
Danke vielmals, dass Sie dürfen kommen.
Ja, ich danke euch allen daheim fürs Zuhören. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, bereits am 21. Februar, und wir nehmen nochmal die Thematik von der Abstimmung vom 3. März auf. Wir diskutieren dort dann über Solidarität und Sozialstaat. Unsere Gesprächspartnerin oder unser Gast ist Edi Ziegenthaler, Geschäftsführerin vom Gewerkschaftsdachverband KWS Swiss. Gern möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir heute auf der Webseite von ethik22.ch unser Stimmen-Stimmen-PDF online gestellt haben. Sie finden das auch unter der Podcast-Seite, nämlich Gedanken aus sozialethischer Sicht, was man sich kann überlegen kann, wenn man noch nicht weiss, wie man abstimmt oder wenn man die Diskussion über die Abstimmungsthemen noch ein bisschen weiterführen will. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Sie dürfen wie immer uns auch Mail schicken oder über den Chat schreiben, wenn Ihnen etwas ein besonderes Anliegen ist und wir probieren das aufzunehmen. Und wir haben es gehört, die Alterssicherung ist eine Frage vom Dialog, eine Frage von der Diskussion zwischen den Generationen und innerhalb von der Generation. Ich glaube, wir können uns da vom Sokrates inspirieren lassen, der mal gesagt hat, es ist gut, dass wir diskutiert haben. Wir haben nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und auf Wiederhören miteinander.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ja, ich finde das noch spannend, was Sie am Schluss gesagt haben. Die Dynamik in diesen, also die drei Säulen, weniger als etwas Statisches zu beobachten oder also anzuschauen, sondern mehr als etwas, die Dynamik vom Austausch zu behalten, oder? Also, dass man dranbleibt, das finde ich noch spannend.
Ja. Nur so, oder? Werden wir das Thema lösen, oder? Das ist eben, es ist ja noch spannend, dass wir momentan eine Politik international erleben, die eher auf Dogma fußt als auf Dialog und Agilität und aufeinander zugehen. Aber hoffen, dass das irgendwann schon wieder kippt.
Und was ich auch noch spannend finde, ist, oder, was wir jetzt auch gesehen haben, dass die drei Säulen eben für die Menschen in Not eigentlich zu einer Einsäule Sicherheit wird. Und dass man das manchmal ein bisschen vergisst, oder, bei der ganzen, also ich sage jetzt mal, Alterspolitik.
Ja, und grossmehrheitlich funktioniert das Drei-Säulen-System für 60% außerordentlich gut, oder? Das darf man nicht vergessen, oder? Und in der Regel sind die zwei Säulen schon mal gut und die haben recht. Bei 300'000 ist es ein Seis-Säulen-Prinzip, oder?
Ja, und das ist ja die Frage. Darf sich eine Gesellschaft sagen, ja gut, es sind halt nur 300'000, den anderen Millionen geht es ja gut? Oder soll eine Gesellschaft eben sich sagen, ja, wenn es 300'000 nicht gut geht, dann müssen wir dringend uns Gedanken machen, damit es denen besser geht?
Genau. Oder einfach so Gefäße zur Verfügung stellen, wo das eben nachher gewährleistet ist. Ist absolut richtig, ja. Genau.
Und ich denke, pro Senektute von ihrer Grundausrichtung her fokussiert wahrscheinlich auf die 300'000.
Ja, respektive, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, pro Senektute ist ja latinisch und heisst für das Alter, oder? Und von dem her sind wir nicht nur für die Senioren. Wir haben zwar unsere Angebote, unsere Dienstleistung, unsere Beratung, ist für die Senioren und tatsächlich sind uns die 300'000 sehr wichtig. Aber wir sind eben auch für die jetzigen Jungen oder Erwerbstätigen, weil irgendwann werden die alt und dann wollen sie eben ohne eine Zukunft haben, wo eben in Würde gestaltet werden kann. Und das ist eben auch unsere Intention, oder? Dass das weitergeht.
Ja,
für das Alter, oder?
Ja, ja. Also ich habe auch den Eindruck, das haben Sie ja auch am Schluss noch gesagt, oder? Ich glaube, je dynamischer dass man Diskussion behalten könnte, desto hoffnungsvoller ist sie, denke ich, auch für die nächste Generation.
Also, ja, das ist so.
Also glaube ich auch, dass auch die nächste Generation das wieder kann gestalten. Also, dass man sich, es ist mehr die Frage, dass ich höre jetzt, ja, nein, ich bin noch nicht so weit, aber ich bin gerade so an der Grenze nach dem Babyboomer, dass man nicht unsere Erfahrungen eben zu stark auf die Zukunft projiziert im Sinn von, sagt jetzt mal so, weil wir alles gemacht haben, was wir haben können, meinen die anderen, die machen ja nur alles, was sie können und schaffen das so am System, oder?
Genau. Darum ist unsere einzige Empfehlung rund um den 3. März, dass die Jungen so unbedingt dorthin gehen und sich in welche Richtung auch immer klar äußern.
Ja, und dass man, ich glaube wirklich, den Gesamtblick probiert zu behalten. Also das, ich glaube, das sind schon noch so grundsätzliche Fragen, sich zu überlegen, was heisst Solidarität, was heisst aufeinander angewiesen sein und was heisst Rücksicht auf die, wie Sie auch gesagt haben, die eben vielleicht nicht mit einem glücklichen Rucksack auf die Welt gekommen sind, die vielleicht in einer Welt aufgewachsen sind, die Vorteile nicht so gross sind, oder?
Ja, man weiss ja, oder? Es braucht eine kleine Minderheit für ein fragiles Gleichgewicht zu kippen, oder? Und wenn ihr eben plötzlich ganz viele Arme seht auf der Straße, oder? Und irgendwie, das hat einen Einfluss, oder? Und irgendwann denkt ihr, ja.
Ja,
warum soll ich?
Oder? Das ist noch ein spannender Punkt auch, also dass unsere Gesellschaft gerade am Rand muss Sorge haben, damit genau. Das Ganze funktioniert. Ich gehöre das raus, oder?
Ja, absolut. Das ist ganz wichtig.
Ethik 22.
Aha!